Lies und das, der Buchpodcast.
Ja, da sind wir wieder. Guten Tag allerseits.
Guten Tag. Und bei diesem Jingle muss ich schon grinsen, weil, aber das erzähle ich dir später in der Nachlese bei den Steady-Leuten. Ich hätte, das ist jetzt der Teaser, ja, also ich hätte einen berühmten Schauspieler gehabt, der uns die Jingles spricht. Und später erzähle ich dir mehr dazu.
Okay.
Das hat leider nicht geklappt. Aber es war so kurz davor. Es war so kurz davor. Und es wäre so cool gewesen.
Ein berühmter Schauspieler.
Ein sehr berühmter Schauspieler. Ja, okay. Es hätte beinahe geklappt und du hättest dich so gefreut. Aber egal. Fangen wir lieber mal an, über Bücher zu reden. Das ist ja unser heutiges Thema und immer unser Thema. Wir wollen euch ganz, ganz viele Buchtipps mitbringen. Aus den verschiedensten Genres und wir haben Gäste, die euch auch noch Bücher empfehlen wollen. Also insofern, damit ihr einfach nie den Lesestoff verliert und immer was habt, wo ihr denkt, oh, das will ich auch noch lesen. Ja. Das ist so unsere Mission, würde ich sagen, oder?
Was ich ja nie weitergelesen habe, das ist dieses Buch Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit. Ich finde den Titel ja so gut und ich wollte ja immer schon was von Knausgard lesen.
Ja.
Ja, dieser Norweger. Und ich habe mich auch im Nachhinein gefragt, warum? Wollte ich nicht weiterlesen.
Warum
und
denn
möglicherweise
eigentlich?
Ist auch ein Grund, dass die Hauptfigur, dieser 19-Jährige, der vom Militärdienst zurück nach Hause kehrt, aber auch so ein totaler Schlaffi ist und der hängt dann erstmal zu Hause rum in seinem alten Kinderzimmer und nimmt Kontakt auf wieder zu den Kumpels von damals, geht auch wieder in die Fußballmannschaft, obwohl er jetzt echt eine Zeit weg war. Aber der ist nicht sympathisch. Und ich habe mich gefragt, muss eine Hauptperson sympathisch sein, dass wir sie mögen, dass wir dranbleiben? Fällt dir irgendjemand Unsympathisches ein, mit dem du aber mitgefiebert hast?
Ich habe letztens mit meiner Freundin Verena genau über das Thema diskutiert, weil sie hat nämlich gerade mit ihrem Lesekreis Blue Skies von T.C. Boyle gelesen. Das habe ich auch vor einem Jahr oder so gelesen. Das war sein aktuelles Buch.
Ja.
Und da geht es um die Klimakrise im Grunde genommen und anhand von verschiedenen Schicksalen erzählt, also anhand einer Familie im Grunde genommen erzählt. Und da ist uns aufgefallen, dass man eigentlich niemanden der Menschen in diesem Buch mag. Man findet die eigentlich, gut, einer geht noch so, aber eigentlich findet man sie alle doof und es ist trotzdem ein grandioses Buch und man liest es gerne. Also ich weiß nicht genau, ob es immer so sein muss, dass du die Hauptfiguren magst oder dich mit ihnen identifizieren kannst oder so. Manchmal funktioniert es auch ohne.
Also was wir ja durchaus machen alle, das ist ja bei Filmen genauso wie bei Romanen, dass wir durchaus für die Bösewichte sind, die irgendetwas Schlimmes gemacht haben und wir wollen nicht, dass sie gefangen und erwischt werden. Und das finde ich psychologisch gesehen total interessant.
Ja,
wir
stimmt.
sind für die Bösewichte. Ne? Und da fragt man sich doch, warum? Weil wir vielleicht doch irgendwelche gemeinsamen Eigenschaften haben. Ja, oder weil es dann doch eine abstrakte Geschichte ist. Aber das ist doch, muss man sich doch mal menschlich fragen. Warum sind wir für jemanden, der ein Verbrechen begangen hat?
Ja.
Und ich muss auch witzigerweise oft daran denken, wenn ich gefragt, gejagt gucke im ersten das Quiz, da kommen im Mai auch die neuen Folgen dann. Ich bin immer für den Jäger. Ich bin nie für die Kandidaten. Ich will immer, dass der Jäger, der sowieso alles weiß.
Gut, aber da ist es, glaube ich, eher, weil man die halt kennt,
ja,
oder?
Ja, weil man die auch, ja.
Und also das sind ja, die anderen wechseln ja immer durch und die Jäger, die kennt man dann schon und dann weiß man, was die wissen und was die nicht wissen und so. Und
wahrscheinlich ist es dann so. Aber das ist oft die Frage, wenn ich es mit jemandem gucke und die meisten sind für die Kandidaten. Und ich bin aber immer für die Jäger. Naja.
Es ist auf jeden Fall oder im Fußball. Also jetzt komme ich mit Fußball, Also ich meine, ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball. Aber da ist man ja auch oft für die Verlierer sozusagen oder für die Außenseiter oder so, dass man denkt, ach, hoffentlich, denen würde ich es mal gönnen zu gewinnen oder so.
Weil dadurch eine Geschichte entsteht. Und da sind wir wieder bei Geschichten.
Ja.
Wenn der, von dem man es nicht erwartet, wenn der David gewinnt gegen den Goliath, um mal wieder so ein Klischee hier zu bedienen, und so, dann entsteht eine Geschichte.
Genau.
Und da sind viel mehr Emotionen mit im Spiel. Und von daher lässt es sich, finde ich, erklären. Aber
hast du den Knausgard jetzt ganz weggelegt?
Ja, oder nur so das schon vor langer Zeit. Nein, habe ich schon vor langer Zeit wieder in die Stadtbibliothek gebracht.
Okay.
Nein, von daher.
Ja,
aber
manchmal,
interessant. Aber
manchmal klappt es einfach nicht.
Fasziniert, aber auch selbst in der Serie Der Bergdoktor, ne, die ich ja sehr liebe und du mittlerweile ja auch, gibt es kaum wirklich Sympathische. Die sind alle nicht sympathisch.
Das muss ich mir überlegen. Du meinst von den Patienten, also von
allen. Von allen, die ganze Familie. Da ist keiner, von dem ich sagen würde, super sympathisch.
Echt?
Nee.
Ich finde die alle total sympathisch.
Ist das so?
Ja,
natürlich. Ich finde die wirklich. Auch den Bruder zum Beispiel vom Bergdoktor?
Ja.
Den Hans?
Und die Mama und die Tochter?
Die magst du alle.
Die mag ich alle. Du magst die nicht?
Ich mag die alle nicht.
Also, wieso guckst du es denn?
Ich liebe die Serie. Die Serie ist großartig. Ich finde nur, dass keiner da so richtig sympathisch ist. Vielleicht gibt es das aber auch ganz selten, weil eine Figur braucht irgendwelche Brüche, braucht Widersprüche, braucht auch etwas Eckiges, Kantiges, sonst ist sie nicht interessant. Das mag ja auch dahinter stecken.
Ne? Ja. Wer ist denn für dich der sympathischste Mensch, den du kennst? Also jetzt mal promi-mäßig, weil sonst die anderen, das können wir ja da nicht nachvollziehen.
Der sympathischste Mensch lebt leider nicht mehr.
Oh, ich war, ja.
Weißt du, wer es ist?
Ich ahne.
Aha. Wer, was glaubst du?
Das ist, du hast mal erzählt von einem Schauspielerfreund, den du hattest, aus
richtig.
Berlin, glaube
genau.
ich. Den Namen weiß ich
auch. Der Andreas nicht. Schmidt.
Andreas Schmidt.
Den habe ich auch erst vor 6, 7, 8 Jahren getroffen. Und, und das war einer der absolut sympathischsten Menschen. Von dem könnte ich das sofort sagen.
Ja, siehst du mal.
Ja, na, ich kenne auch sonst noch sympathische Menschen, so ist es jetzt nicht. Ne?
Aber unsere Autoren und Autorinnen, die wir bis jetzt hier hatten und auch die ganzen Buchhändler und Buchhändlerinnen, die waren bis jetzt, wir hatten echt Glück, die waren alle super sympathisch und total schöne Gespräche waren das bis jetzt.
Unglaublich.
War das Zufall oder meinst du, die sind einfach in dieser Branche alle irgendwie nett, weil sie viel lesen und wer liest, ist nett.
Ja, die haben alle Kreide gefressen, weißt du? Die haben alle einfach sich nur so sympathisch gegeben. Nee, ich glaube, dass die schon, ich denke an die beiden Rabes, an Melanie Rabe, an Marc Rabe, den wir hatten, zufällig zwei Rabes, die beide auch in Köln wohnen, nichts miteinander zu tun haben. Unglaublich sympathisch.
Finde ich auch.
Wahnsinn. Nein, die sind, glaube ich, auch so. Wir haben
und obwohl
Glück
die alle so einen Erfolg haben, sind die total, also sie wirken auf mich total bescheiden und nicht irgendwie abgehoben oder sowas.
Ja,
also,
nein, total.
Ja, macht zum Glück Spaß. Ich wusste es vorher nicht. Also als wir angefangen haben, dachte ich mir, ja, mal gucken, wie so Autoren so drauf sind und dachte, manche sind bestimmt irgendwie eitel eingebildet, was auch immer.
Ja.
Hat man bis jetzt noch nicht. Ja. Heute haben wir auch wieder einen Gast. Einen weiblichen Gast.
Ja.
Ich finde das Wort Gästin doof.
Gästin ist komisch, gibt es eigentlich
aber
nicht.
Aber wir haben heute auf jeden Fall eine Autorin.
Aber ein Gast klingt auch wie so ein Objekt irgendwie. Wir haben einen Gast.
Oh, ich muss dir noch was erzählen. Und zwar momentan bin ich in so einer Phase, dass ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber wenn ich ein Buch anfange und es haut mich nicht so komplett vom Hocker, dann fällt es mir schwer, da komplett dran zu bleiben. Ich will es aber nicht weglegen. Und dann nehme ich einfach das nächste Buch und lese das auch an. Und dann lese ich alle parallel. Und momentan lese ich 5 Bücher parallel, weil mich keins irgendwie so richtig gepackt hat. Aber weil ich sie auch alle nicht schlecht genug finde, um sie wegzulegen. Also ich will schon wissen, wie es weitergeht und wie es ausgeht. Aber der Haken darin ist, dann bist du natürlich ewig mit diesen Büchern beschäftigt, weil 5 Bücher zu lesen gleichzeitig, da brauchst du ja ewig. Also da geht es nicht vorwärts. Immer ein Kapitel hier, ein Kapitel da.
Nein, das könnte ich auch nicht. Man will ja auch eintauchen. Nein, aber du musst die Bücher weglesen, weglegen ist ja zu anstrengend. Weglegen ist einfacher.
Ja, das ist so schade.
Nein, aber es ist vergeudete Zeit. Ich habe das Glück, dass ich seit langer Zeit ein Buch erwische, das mir genauso gut gefällt wie das Buch davor.
Auch cool.
Ich war von dem Buch davor, was ich heute vorstelle, völlig begeistert.
Aha.
Und das nächste Buch, was ich jetzt gelesen habe, hat mich auch gleich reingesogen, ist etwas ganz anderes und es gefällt mir richtig gut. Und ich bin in diesem Zustand, dass ich es nicht erwarten kann, heute irgendwann später am Tage weiterzulesen.
Oh, ich beneide dich.
Wirklich, und das passiert ganz selten, weil die Erwartungen so hochgeschraubt wurden und dann kommt erstmal nichts ran. Altes Phänomen, das kennen wir. Ich bin aber im Glück gerade. Und ich erzähle dir ganz kurz nur, ohne zu sagen, worum es geht. Es ist ein Buch, das Graham Norton geschrieben hat. Graham Norton ist dieser britische, was ist er? Er ist ein Comedian, er ist ein Schauspieler, allem auch ein Irischer, du hast völlig recht, aber vor allem als Talkmaster ist er natürlich bekannt. Das ist Graham Norton, der Mann auch für den ESC in England seit vielen Jahren. Ein Typ, glaube ich, den jeder liebt.
Ja.
Und ich sah, dass der einen Roman geschrieben hat. Und ich wollte gerne mit
schon
ihm
viele,
auch
viele, glaube ich. Ich habe auch schon
mehrere Romane.
Genau.
Und man ist ja erstmal skeptisch. Prominente, die Bücher schreiben, bin ich erstmal total skeptisch. Und ich habe reingelesen und ich bin geradezu begeistert.
Ach,
dieser
schön.
Mann kann einfach schreiben. Und er hat mich sehr erinnert an Jonathan Franzen, was die Beschreibung von Figuren angeht. Denn es wird sehr viel beschrieben. Das finde ich oft schnell langweilig, wenn Menschen mit ihren Eigenschaften beschrieben werden. Und bei Jonathan Franzen, der kann das. Und ich kann nicht sagen, was es ist. Bei Jonathan Franzen, man liest es nur und denkt, es ist einfach so gut beschrieben. Und bei Graham Norton, na, der Roman ist vielleicht nicht ganz so episch, was diese Familiengeschichte angeht, aber die Art und Weise, wie er Figuren beschreibt, ist einfach fantastisch. Und du merkst sofort, der kann schreiben. Ich bin ganz begeistert von Graham Norton. Möglicherweise stelle ich dieses Buch in 2 Wochen vor. Ja, ja, ich bin aber total begeistert.
Ich habe mal eins von ihm abgebrochen, muss ich sagen, weil da fand ich es irgendwie so flach irgendwie.
Ja, okay, ja.
Aber von dem neuen, das hat mich jetzt auch angesprochen, als ich es jetzt gesehen habe. Also vielleicht, ja.
Du hast es sogar gesehen auch schon.
Ich habe es gesehen, es wurde mir vorgeschlagen in den Neuerscheinungen.
Ach, guck mal, cool.
Dass es jetzt auf den Markt kommt. Und übrigens, was ich gerade versuche zu lesen, also was ich auch angefangen habe, und zwar, du kennst es ja, wenn man immer diese Preise, wir haben schon oft drüber geredet, Pulitzerpreis, Nobelpreis, was auch immer, dass man dann denkt, man müsste es mal gelesen haben. Und momentan steht Jenny Erpenbeck mit Kairos auf der Shortlist zum International Booker Prize. Und den Booker Prize liebe ich ja sehr. Also ich finde, da kommen eigentlich immer sehr gute Bücher raus. Und da stehen auch 5 andere Bücher auf der Liste aus Argentinien und sonst wo, wo ich mir denke, hey, da habe ich noch nie Literatur aus diesen Ländern gelesen. Das sollte man auch mal machen, weil man ist ja immer sehr zentriert auf so die amerikanische und europäische Welt und so. Und dann habe ich eben ein bisschen gelesen über Jenny Erpenbeck.
Aha.
Von der habe ich nämlich noch nichts gelesen. Nein. Die ist 67 in Berlin geboren, hat das Bundesverdienstkreuz und hat schon einige Bücher geschrieben, die dann teilweise in 30 Sprachen übersetzt wurden. Also die ist im Ausland, glaube ich, fast bekannter als hier. Also gilt so als die deutsche Autorin, Gegenwartsautorin. Und bei Kairos dreht sich's um den Niedergang der DDR. Also ich bin jetzt sehr gespannt. Ich bin noch ziemlich am Anfang. Es fängt erstmal an mit einer Liebesgeschichte zwischen einer jungen Frau und einem sehr viel älteren Mann in Ost-Berlin.
Aber es ist eines der 5 Bücher, die du weggelegt hast. Sehe ich das richtig?
Ja, es ist eines der 5
Bücher. Klingt aber toll. Vom Inhalt finde ich super. Niedergang der DDR, junge Frau liebt älteren Mann oder was umgekehrt? Nein, war genauso.
Beides, lieben sich gegenseitig.
Finde ich auch. Also ich will es lesen eigentlich.
Ja, genau.
Total angefixt, Jenny Erpenbeck.
Es ist jetzt das Buch, das ich von den 5 am schnellsten und am liebsten lese.
Gut.
Also insofern, vielleicht rede ich da in den nächsten Folgen mal drüber. Aber genau, heute habe ich ein Guilty Pleasure dabei. Heute habe ich was ganz anderes dabei, das garantiert keinen Booker Prize gewinnt.
Dann lass uns mal mit unseren ersten Sätzen anfangen. Ich bin dann gespannt, was der erste Satz deines Guilty Pleasures ist.
Mhm. Genau, mein erster Satz ist, dem Reiseführer zufolge hatten sie bereits das legendenumwobene Herz von England erreicht, aber Rhonda Blaylock sah durch das Zugfenster nicht mehr als einen wässrigen grünen Schleier, während der Zug durch die Landschaft rumpelte.
Das klingt nach einem Cover, auch irgendwie mit Blumenranken so am Coverrand entlang, wo eine Frau, die wir von hinten sehen, auf ein englisches Landhaus guckt. So, danach klingt es.
Ja, aber genau. Es ist cool. Was hast du denn dabei?
Das ist super. Mein erster Satz lautet, mein Vater geht wie eine betrunkene Ballerina. Weder trinkt er, noch kann er tanzen. Er versucht beim Laufen einfach nicht umzukippen.
Oh, das gefällt mir sehr gut.
Ich weiß.
Ist sehr, sehr
so
schön.
Dieser Satz,
ein erster Satz.
Und so wie dieser Satz ist das ganze Buch.
Erzähl, komm, das musst du gleich erzählen. Worum geht's? Was ist das?
Herr Kiak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an. Heißt dieses Buch?
Das heißt so, okay.
Mhm. Und es ist geschrieben von Meli Kiak.
Mhm.
Sie spielt die Hauptrolle und ihr Vater spielt die andere Hauptrolle. Und es ist nicht so ganz klar, inwiefern das komplett autobiografisch ist, denn es ist als Roman tituliert, aber letztendlich geschrieben wie eine Biografie. Und es fängt damit an, dass sie Besuch hat von ihrem Vater aus der Türkei, denn da wohnt er jetzt wieder in der Rente, nachdem er jahrzehntelang als Gastarbeiter in Deutschland gearbeitet hatte, ist dann aber zurückgegangen, so um den Lebensabend in der Türkei zu verbringen. Und um aber die Rentenansprüche nicht zu verlieren, muss er alle 6 Monate für einige Zeit dann in Deutschland bei seiner Tochter wohnen. So, und diesmal kommt da dieses komische Husten aber plötzlich und sie gehen dann zum Arzt und es stellt sich heraus, dass Herr Kiak Lungenkrebs hat. Und seine Tochter Meli, die versucht jetzt, um ihn zu kämpfen und begleitet ihn durch diese schwere Zeit, denn er kommt ins Krankenhaus. Und es geht in diesem Buch natürlich um Tod, um Trauer, um Angst, um Sterben, aber mit viel Humor. Meli Kiak ist eine von denen, die einfach göttlich schreiben kann. Und sie hat hier wirklich einen Ton am Leib, der das Lesen zum puren Vergnügen macht. Als sie zum Beispiel ankommen bei diesem Lungenkrankenhaus in der Mark Brandenburg, sie selber wohnt in Berlin, da heißt es dann hier, als wir endlich im richtigen Krankenhaus ankommen, sind wir irritiert. Denn was kann man von einem Krankenhaus erwarten, das aus 3 Knusperhäuschen besteht? So sieht doch keine Spezialklinik aus, wo die Aufnahmestation neben dem Krankenhausbistro liegt, wo man freundlich begrüßt wird, als checke man in ein Hotel ein. Oh Gott, bitte macht, dass hier Menschen arbeiten, die in Chicago, Tokio oder London studiert haben, murmel ich. Kann es ausgerechnet in der Mark Brandenburg international anerkannte Lungenspezialisten geben? Das ist so der Ton. Und sie kämpft verzweifelt gegen Krankenhausregularien, gegen das schlechte Essen dort, gegen die Passivität ihres Vaters. Sie schickt ihm dann Energie durch eine Wand, während er operiert wird. Stellt sich dann aber heraus, sagte jemand, das ist die falsche Wand. Ja, es geht um deutsche Krankenhäuser, es geht um das deutsche Verhältnis zu Migranten. Es ist ein liebevoller Vater-Tochter-Roman, obwohl ich immer noch mich wehre gegen diesen Roman. Denn es klingt wie eigentlich die echte Geschichte ihres Vaters.
Ist ja auch der gleiche Name, gell?
Ganz bewusst hat sie den gewählt, aber es ist als Roman tituliert. Es geht also wirklich um eine ganz tiefe Liebe. Aber sie spricht eben auch Klartext mit dem Vater und lässt eben bei weitem nicht alles durchgehen. Es gibt diesen einen kleinen Dialog, da schimpft er auf das Krankenhaus und sagt, sie haben in meiner Lunge herumgestochert und davon ist der Tumor gewachsen. Er ist davon aufgewacht und gewachsen. Und sie, aufgewacht und gewachsen, Papa, du sprichst wie ein Dorfdepp und nicht wie jemand, der lesen und schreiben kann. Ja. Und zwischendurch gibt es aber, also zwischendurch, es wird diese Geschichte natürlich erzählt, vom Krankenhausbesuch und wie es da so weitergeht. Und zwischendurch gibt es immer wieder Geschichten aus der Familie. Geschichten, die weit zurückgehen, die der Vater nämlich erzählt. Er ist nämlich ein großer Geschichtenerzähler. Ja? Und da erzählt er dann zum Beispiel, mit 3 Jahren fiel ich 4 Meter tief in den Fluss, als ich die Brücke über den Murat überquerte, also damals in der Türkei. Ich verlor viel Blut und musste genäht werden. Sie brachten mich zu einem Veterinär. Der hatte nur Faden für eine Kuh, nicht für ein Kind. Der Veterinär schickte uns zum Zahnarzt. Der nähte mich dann zu.
Oh Gott.
Ja. Oder zum Beispiel hat ein Großonkel einmal den Angehörigen einer anderen Sippe, mit der sie verfeindet sind, weißt du, so Blutfehde, erschossen. Und irgendwann ritt der Großonkel dann zu der Mutter des Ermordeten und bat um Vergebung, die ihm aber erst gewährt wurde, als er eine Maus gegessen hat, die man ihm vorgesetzt hat. Hier ist die Maus. Also, das sind so Geschichten, dass diese Fabulierlust, das sind Geschichten, die eben weitergetragen werden. Es ist wirklich ein großes, großes Vergnügen und sie kämpft aber immer wieder an, auch gegen seine Resignation und muss endlos mit ihm diskutieren. Auch über eine Patientenverfügung zum Beispiel. Er hat keinen Bock. Er sagt, entscheide du. Du bist die Älteste. Entscheide du. Und sie aber, nein, Papa, es geht aber so nicht. Und sie sagt, reicht mein Wort nicht? Und sie dann, ey, was ist so schlimm daran, darüber zu reden? Und er, ich will nicht. Und wo soll ich dich bestatten lassen? Wo du willst. Papa, du treibst mich in den Wahnsinn. Wenn du mir weiter auf die Nerven gehst, kommst du auf den Kartoffelacker. In Ordnung. Weißt du? So. Also, das Buch handelt auch davon, dass es Geschichten sind, die bleiben. Einmal die Geschichten, die weitererzählt werden. Natürlich so innerhalb einer Familie, von Generation zu Generation. Und auch die Geschichten, die du eben mit der Person, in diesem Fall der Vater, erlebst. Das ist berührend, es ist zärtlich, liebevoll, menschlich und mit wahnsinnig viel Humor. Jede Seite dieses Buches war ein Vergnügen.
Schön, man sieht dich richtig strahlen.
Ja, das Buch ist wirklich, ich liebe dieses Buch. Herr Kijak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an. Von Meli Kijak.
Ist momentan ein häufiges Thema in der Literatur, dass ein erwachsener Mensch mit dem Verlust oder mit der Krankheit der Eltern klarkommen muss. Also das lese ich momentan ganz, ganz häufig, diese Geschichten, dass irgendwas mit den Eltern ist und deswegen setzt man sich mit ihrer Kindheit oder ihrer Herkunft oder so auseinander.
Guck mal, und oft ist es Demenz wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen, denn das passiert ja immer häufiger.
Ja. Ne?
Wir freuen uns, dass auch wieder ein prominenter Gast dabei ist heute. Und du kennst sie, Larissa. Ihr kennt euch aus, ihr habt eine gemeinsame Vergangenheit.
Oh, das klingt aber schon sehr düster. Genau, und zwar müsste ich eigentlich sagen, hallo Pitz, hier ist die Love, oder? Also wir kennen uns seit 28 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe.
Oh.
Yes, und zwar haben wir uns als sehr junge Journalistinnen bei einer Lokalzeitung kennengelernt und da war dein Kürzel Pitz, also man hatte immer so ein Drei-Buchstaben-Kürzel und ich war die Love, L-A-V. Und insofern, genau, das, da sind wir eigentlich auch schon mitten beim Thema. Wir wollen nämlich heute auch unter anderem mit dir über Namen sprechen. Als wer bist du denn heute hier?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Aber ich würde sagen, als das mit dem, ich weiß auch, was du anspielst, diese verschiedenen Pseudonyme, unter denen ich veröffentliche. Und das Merkwürdige ist, von Anfang an habe ich immer das Gefühl gehabt, es ist egal, welcher Name auf dem Buch steht, das bin trotzdem noch ich. Also bin ich als ich hier, würde ich mal sagen, egal unter welchem Namen man mich liest.
Sehr gut. Also du bist geboren als Alexandra Pilz, hast 2013 auch unter diesem Namen deine ersten Bücher veröffentlicht, die ich auch damals sehr gerne gelesen habe. Das waren so Fantasy-Jugendbücher, die spielten in Holly Hill in einer kleinen Gemeinde und da ging es auch um Zeitreisen unter anderem, wenn ich mich recht erinnere. Genau, habe ich sehr gerne gelesen und dann nach deiner Heirat hießest du Alexandra Blöchel. Da kommen wir gleich nochmal zu dem Namen zurück und dann hast du aber veröffentlicht, hast du Anne Sanders oder Anne Sanders? Das kann man ja beides eigentlich so aussprechen. Was war da die richtige?
Ja, ich denke, aus dem Grund wurde der Name gewählt, aber ich würde sagen Anne Sanders.
Obwohl die Geschichten in Südengland spielen.
Genau, Bücher geschrieben, eher romantische Geschichten, die in Südengland gespielt haben. Immer in sehr kleinen, sehr niedlichen Dörfern, in die man sofort reisen wollte. Und eigentlich wollte man da auch sofort leben und die Leute alle kennenlernen. Und als Lea Koplin hast du Jugendbücher geschrieben. Also warum diese verschiedenen Pseudonyme? War das deine Idee oder haben die Verlage dann gesagt, das wäre sinnvoller? Warum macht man das? Das machen viele Autoren so, dass sie mehrere Namen haben.
Ja, das ist eine Marketingstrategie, würde ich mal sagen. Also es ist auf jeden Fall etwas, das sich die Verlage oft wünschen. Bei mir hat das angefangen, als ich habe ja mit Zurück nach Holly Hill, das war ja Jugendbuch-Fantasy. Und als es dann hieß, probier doch mal in der Erwachsenenbelletristik irgendwas, das müsste doch auch funktionieren, da haben sie natürlich gesagt, da darf jetzt nicht Alexandra Pilz draufstehen, weil dann denken die ganzen Leserinnen, das ist ein Jugendbuch und greifen da nicht zu. Und darum das erste Pseudonym. Und als ich dann bei DTV angefangen habe mit dem Jugendbuch, hat man sich tatsächlich einen Namen gewünscht, der ein bisschen weicher klingt als Alexandra Pilz, sagen wir es mal so.
Du durftest die Namen immer selber aussuchen?
Ich durfte den Namen selber aussuchen, fast. Also Koplin war der Mädchenname meiner Großmutter, aber das hat sich mit K und mit IE geschrieben und das war dann auch irgendwie zu, ich weiß nicht, klingt wahrscheinlich böhmisch oder ja, sie wollten es halt ein bisschen einenglischen und ja, also fast. Anne Sanders ist Anne ist auch von meiner Großmutter und Sanders hat dann der Verlag.
Das ist total lustig, weil ich habe ja auch ein Pseudonym, unter dem ich gepodcastet habe und teilweise noch podcaste und das ist Annik Rubens und Annik ist auch Name meiner Großmutter, also insofern die Großmütter müssen da irgendwie dafür herhalten oder inspirieren einen dann zu solchen Namen, das ist echt interessant, weil es ja schwierig ist, sich einen Namen selber auszusuchen, das ist eigentlich, ich hätte immer total gerne Mina Shapiro geheißen, das dachte ich mir immer, das wäre so ein richtig, wenn ich mal so Bücher schreibe, dachte ich mir, Mina Shapiro wäre ein cooler Name, den hätte ich gerne.
Ich glaube, Shapiro gibt es ja tatsächlich auch eine Autorin, die so heißt, gell?
Ich glaube, es ist ein relativ häufiger Name, ja. Gibt es also auch Schauspielerinnen und so.
Eine Bekannte von mir schreibt auch Bücher unter verschiedenen Pseudonymen, die hat aber immer L.B. Also es ist Lea Blumenthal, Lisa Bitzer, die schreibt auch Ratgeber, die schreibt Romane, die schreibt Biografien und schreibt auch ganz, ganz, ganz toll. Aber die hat immer L.B., damit da doch irgendwie so ein kleiner roter Faden ist. Das wolltest du aber nicht haben, oder, Alexander?
Daran habe ich einfach nicht gedacht. Als ich nach einem Pseudonym gefragt wurde, habe ich nicht daran gedacht, die Initialen zu behalten. Inzwischen würde ich sagen, hätte ich es machen können.
Okay, witzig.
Jedenfalls hast du, wenn ich richtig gezählt habe, in 11 Jahren 15 Bücher veröffentlicht. Das finde ich total irre. Du musst eine wahnsinnig disziplinierte Autorin sein, um das hinzukriegen. So stelle ich es mir zumindest vor, oder?
Oder sie vernachlässigt einfach den Haushalt.
Sind es nicht 16?
Es kann auch sein, dass es 16 sind. Es kann gut sein, dass ich falsch gezählt habe.
Also ich mache das ja seit 2014 quasi hauptberuflich und nebenberuflich würde ich das natürlich auch nicht schaffen. Aber nachdem ich ja den ganzen Tag nichts anderes tue, finde ich für meine Verhältnisse bin ich recht faul eigentlich. Ich könnte schon noch ein bisschen mehr machen. Also ich verbringe hier Stunden auch bei Instagram und TikTok, so ist es nicht.
Aber, das beruhigt mich.
Also so vom, wenn du es hauptberuflich machst, ich würde sagen ein halbes Jahr zum Schreiben und dann noch ein paar Monate fürs Überarbeiten. Also 1,5 bis 2 Bücher pro Jahr sollten schon drin sein.
Und du hast 2022, das habe ich nämlich jetzt schon öfter in Büchern gesehen und da wollte ich mit dir jetzt auch kurz drüber sprechen, das Arbeitsstipendium für Literatur der Landeshauptstadt München bekommen. Und man liest immer öfter, man liest immer öfter eben, dass es solche Stipendien gibt. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, dass es das gibt, dass die Städte und auch Länder teilweise natürlich dann Literaturproduktion fördern. Was hat das für dich bedeutet? Wie sah das genau aus? Also du musstest dich bewerben, nehme ich an?
Ja, man muss sich da bewerben. Ich muss zugeben, also du weißt es ja, ich bin verheiratet mit einem Journalisten der Süddeutschen Zeitung und der weiß überall das Bescheid. Wahrscheinlich hätte ich das ohne auch nicht gewusst. Aber genau, man muss sich da bewerben. Ich habe mich damit, was das mir verspricht, mein erster Roman, der ja nicht im Genre ist, sondern ein sogenannter Abmarketitel, der dann auch wieder nicht unter Anne Sanders oder unter einem Jugendbuch-Pseudonym hätte laufen können, weil es eben was ganz anderes ist, was sich unterscheidet von den Anne Sanders-Titeln. Und ich habe mich damit den ersten 30 Seiten beworben. Und ich glaube, die Voraussetzung war, dass das Buch nicht im gleichen Jahr im selben Jahr veröffentlicht wird, in dem du das Stipendium bekommst. Und dann habe ich mich da beworben und dann habe ich das bekommen. Das war einer der schönsten Anrufe meines Lebens. Und der ist ja dotiert mit 8.000 Euro, die man dann eben auch bekommt, damit man das Buch fertig schreiben kann. Und das habe ich dann auch gemacht und dann haben meine Agentin und ich uns auf Verlagssuche begeben.
Wie ist es jetzt zum ersten Mal unter deinem richtigen Namen sozusagen zu veröffentlichen? Fühlt sich das dann jetzt anders an, wenn du siehst, dass dein Name da drauf steht und kein Pseudonym?
Nee, also es fühlt sich nicht anders an wegen des Namens, der drauf steht. Ehrlich gesagt, Blöchel ist ja doch sehr bayerisch und ich bin ja aus Nordrhein-Westfalen. Darum wäre das jetzt nicht, hätte ich mir einen Namen ausgesucht, hätte ich wahrscheinlich einen anderen gewählt, aber inzwischen bin ich damit d'accord. Es fühlt sich anders an, weil das Buch so anders ist und ich dieses Buch ganz besonders gern habe von allen meinen Büchern und weil es natürlich auch anders aufgemacht ist. Ich schaue immer nach links, weil da steht.
Ja, es ist wirklich sehr schön, genau. Also wir können mal kurz beschreiben, weil wir sehen uns zwar gerade, aber wir sind ja eigentlich im Audio. Das heißt, man sieht viel Meer und Wasser und ganz oben sieht man eine Gestalt schwimmen.
Und es ist vor allen Dingen halt ein gemaltes Bild, das von einer Künstlerin, die hat mich auch schon angeschrieben bei Instagram. Die macht auch andere Cover, also die hat andere Gemälde gemacht, die jetzt zum Cover geworden sind. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön.
Wie, die hat dich angeschrieben? Sie wusste gar nicht, dass der Verlag das als Cover nimmt.
Die ist, glaube ich, aus England.
Ja.
Und die hat mich angeschrieben einfach, weil sie das Buch dann, also weil sie selber so stolz war, dass ihr Gemälde quasi Cover geworden ist.
Okay.
Und deswegen hat sie mich angeschrieben.
Ich hätte gedacht, dass man da vorher um Erlaubnis fragt irgendwie oder dass sie informiert
wird
darüber.
Ich denke auch, sie mussten es einkaufen. Also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber sonst wäre sie wahrscheinlich auch nicht draufgekommen.
Eine Frau im grünen Bikini, die so dicht unter der Wasseroberfläche gerade taucht. Man sieht nicht, was an den Füßen ist.
Ja, genau, weil wir müssen ja, wenn wir ein bisschen was erzählen dürfen über das Buch, ich habe es natürlich gelesen. Es geht, wie so oft bei dir, wieder um einen kleinen Ort, in dem man gerne wieder sofort leben würde. Aber diesmal, ich glaube, es wird gar nicht genau gesagt, wo. Es ist eine Insel im Norden, so viel kann man sagen. Aber es könnte genauso gut, finde ich, eine Nordseeinsel sein, als auch was in Großbritannien oder so. Also das wird, glaube ich, gar nicht näher gesagt. Von den Namen her, finde ich, wäre es vielleicht doch eher in Deutschland. Aber du lässt da nichts raus. Gell? Aber auf jeden Fall gut. Es ist eine kleine Insel, jeder kennt jeden. Eine kleine Gemeinschaft, die sich da eben gefunden hat. Und es geht um eine junge Frau, die da aufgewachsen ist. Es geht so ein bisschen darum, geht man weg von dort, bleibt man dort? Also es hat beides Vor- und Nachteile. Und dann kommt eine Frau auf diese Insel, die alles so ein bisschen durcheinander wirbelt, die anders ist als die anderen, die alleine in einem Nachbarhaus dann lebt. Und ich weiß immer gar nicht, wie viel man verraten darf, aber das ist so, glaube ich, das Hauptsetting, diese beiden Frauen, die sich da auf einer kleinen Insel begegnen, oder? Was verrätst du davon?
Also im Prinzip steht ja hinten auf der Klappe schon drauf, dass der Bruder auftaucht, also der Bruder, der vor Jahren die Insel verlassen hat, um auf dem Festland zu leben, taucht irgendwann wieder auf und dann ergeben sich Konflikte. Zum Standort, also es ist schon in Deutschland angesiedelt, okay, obwohl ich es nicht explizit sage. Ich hätte es genauso gern in Schottland angesiedelt, aber man wollte halt mal was anderes, also sozusagen der Verlag.
Ich finde, das passt sehr, sehr gut. Ich finde, das passt super. Also ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Und okay, genau, also wir haben da wieder zwar Parallelen, aber wie du schon gesagt hast, das ist ganz anders als deine anderen Bücher. Was das Meer verspricht von Alexandra Blöchel. Und jetzt sind wir aber gespannt, liebe Pitz. Wahrscheinlich nennt dich kein Mensch mehr so, aber ich nenne dich einfach
doch,
so.
Weil,
ja, echt? Du für mich
ja,
bist klar. Pitz. Genau, also jetzt erzähl uns einfach, während du so viele Bücher schreibst, scheinst du auch noch Zeit zum Lesen zu haben. Was hast du uns denn für einen Buchtipp mitgebracht?
Ja, ich habe euch einen Jugendbuchtipp. Ich muss mir meine Notiz holen, weil ich mir den Autorinnennamen so schwer merken kann. Also ich bin ja ein großer Fan von Jugendbüchern. Ich glaube, das habe ich schon an verschiedenen Stellen geäußert. Ich lese sehr gern Jugendbücher. Und ich glaube, dieses hier, das heißt Shatter Me, das gibt es schon ein paar Jahre. Also ich glaube tatsächlich, das ist schon von 2012 oder so, aber es ist jetzt erst bei uns in den Bestsellerlisten. So bin ich drauf gekommen. Das hat eine Frau geschrieben, die heißt Tahiri Mafi oder Tahiri Mafi. Genau, es sind viele, viele Bände. Das erste Buch heißt Shatter Me und es ist eine Dystopie. Es geht um eine Welt, die quasi schon zerstört ist. Es gibt keine Tiere mehr, keine Vögel fliegen mehr. Das Land ist nicht mehr zu bewirtschaften und es gibt eine Regierung, die ein totalitäres System gebildet hat und die Menschen unterdrückt. Und die Hauptfigur ist eine 17-Jährige, aus deren Sicht ist das auch geschrieben, die zu einer kleinen Gruppe von Menschen gehört, die quasi übersinnliche Fähigkeiten haben oder sogenannte Superkräfte, vielleicht kann man es auch nennen. Und ihre Kraft ist, dass man sie nicht berühren kann, ohne dass man stirbt. Und weshalb man sie in eine Anstalt gesteckt hat. Und da beginnt das Buch. Und mich hat besonders fasziniert, wie diese Autorin das Buch geschrieben hat. Also ich denke immer, als wenn man selber Bücher schreibt, liest man vielleicht Bücher auch anders, man achtet auf andere Dinge. Und sie hat zum Beispiel gerade in diesem ersten Teil, im ersten Teil des ersten Teils, sind die Hälfte der Gedanken der Protagonistin durchgestrichen, was ich für ein geniales Stilmittel gehalten habe, weil man der Figur so nahe kommt. Man hört also ihre Gedanken, die sie eigentlich gar nicht teilen will, darum streicht sie wieder durch. Und man kommt der Figur auf diese Weise so nah, wie sonst wahrscheinlich kaum. Und sie hat sehr poetische Bilder da drin. Ich war richtig ein bisschen neidisch. Also mir hat es richtig gut gefallen.
Was fasziniert dich denn an Jugendbüchern? Du hast gesagt, du liest sehr gerne Jugendbücher. Was ist da anders als bei Nicht-Jugendbüchern?
Naja, ich meine, die Probleme einer 17-Jährigen sind natürlich andere als die Probleme einer 40-Jährigen. Und mich fasziniert dieses alles zum ersten Mal machen und zum ersten Mal erleben und diese Tiefe der Gefühle, die du eigentlich immer nur hast, wenn du es halt vorher noch nicht kanntest. Das ist das, glaube ich, was mich fasziniert. Und ich lese sehr gerne Fantasy, also Drachen, Welten, die es nicht gibt, Feen, Zauberer. Ja, das ist alles sehr faszinierend. Ich habe ja auch nicht umsonst angefangen mit einem Fantasy-Jugendbuch. Und ich würde wirklich gerne mal wieder in diese Richtung was schreiben.
Meinst du nicht, dass es, also ich weiß jetzt nicht, ob du viele Teenager und junge Erwachsene in deinem Freundesbekanntenkreis hast, aber ich stelle mir das immer so schwierig vor, da am Zahn der Zeit zu sein, was die gerade beschäftigt und wie sie gerade reden und so weiter, weil wir ja schon ein Stück älter sind als die. Meinst du nicht, das ist total schwierig?
Nimm mir nicht den Wind aus den Segeln. Ja, ich habe ja nicht mehr Kinder, also aber ich denke, wenn man das so aufschreiben würde, wie sie wirklich reden und wie sie wirklich ticken, dann wird es auch kein Mensch lesen wollen. Also so Jugendbücher sind ja eigentlich nicht viel anders erzählt als Bücher für Erwachsene, nur dass sie halt von der Thematik her anders sind. Ich glaube, das kriegt man schon noch hin.
Ja, mach das. Ich werde es lesen. Du, und auf jeden Fall müssen natürlich deine Katzen immer auch in den Büchern vorkommen. Wir hatten jetzt gerade schon das Vergnügen, dass eine Katze durchs Bild gelaufen ist. Also insofern, das finde ich auch immer ganz wichtig. Katzen müssen immer in Literatur vorkommen. Ja. Das ist, genau, das zieht sich durch alles durch. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute zu sprechen. Wünschen dir viel Erfolg mit deinem neuen Buch. Ich habe es schon in Göttingen gesehen, auf einem Büchertisch in der großen Thalia-Buchhandlung lag es ganz vorne, ganz präsent, was das mehr verspricht, mit diesem wunderschönen Titelbild eben drauf, das sticht ins Auge.
Toll.
Und außenrum ganz irgendwie Gabriel García Márquez war irgendwie neben dir oder sowas. Also das ist schon, finde ich schon ganz toll.
Endlich liege ich mal da und nicht hier auf dem Blümchentisch.
Ja, siehst du, genau. Das hast du damit geschafft und ich hoffe, dass du ganz, ganz viele Leserinnen und Leser kriegst und viel Dankeschön. Erfolg weiterhin mit deinen Büchern.
Vielen Dank und vielen Dank, dass ihr mich dabei hattet und eingeladen habt. Das hat mir sehr gerne. Spaß gemacht.
Und ganz zum Schluss, Alexandra, sag mir bitte noch, was auf dem Plakat steht, was hinter deinem Schreibtischstuhl an der Wand hängt. Ich kann nur das Wort lesen. Das ist eine Art Zitat.
Das ist das Plakat mit David Bowie.
Ah.
Das ist ein Kiwi von Kiepenheuer und Witt, genau. Und da steht, was ist für Sie das vollkommene Glück lesen, David Bowie.
Ich verstehe. Und Bowie liegt da auf dem Bett mit einem Buch.
Ah, ja, schön, ich bin ein jetzt großer Bowie-Fan. Das ist schön. Quasi. Ja, schön.
Ne? Da empfehle ich eine Graphic Novel über das Leben von David Bowie, Starman.
Oh, gleich
ist vor knapp einem Jahr erschienen und jetzt im Herbst, ich glaube im Oktober, kommt der Teil 2 über die Jahre von Bowie in Berlin. Von Reinhard
Kleist.
Bist du
auch Bowie-Fan?
Ich begeistere mich mittlerweile auch für Bowie ein bisschen, ja.
Ah, ja.
ja, absolut. Gut, alles klar. Dann Grüße von hier.
Danke dir.
Ja, Grüße zurück.
Tschüss.
Dann tschüss.
Ah, wie schön. Und es gibt einen weiteren Tipp, und zwar wieder von einem Buchhändler. Und das ist heute Marc Jonas Benecke von der Buchhandlung Raueiser in Saarbrücken.
Ja, hallo zu euch. Wie geht's?
Es geht uns wirklich sehr gut. Wir haben wieder viel Spaß. Wir haben auch schon ein paar schöne Tipps bekommen. Und eure Buchhandlung, habe ich gelesen, liegt besonders schön.
Im Herzen Saarbrückens am St. Johanner Markt.
Bin ja nie ganz sicher, weil ich noch nie wirklich da war, außer einmal am Bahnhof, ob Saarbrücken, man sagt ja oft, das ist nicht so eine ganz schöne Stadt und ich war nur einmal kurz am Bahnhof, das war alles. Ist Saarbrücken jetzt schön, Marc Jonas?
Also Saarbrücken ist sehr schön, besonders im Sommer. Man kann natürlich einen falschen Eindruck gewinnen, weil die Stadt ziemlich zerbombt wurde während dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Einkaufsstraße, die von der von dem Bahnhof zu unserer Buchhandlung führt, zum St. Johanner Markt im Prinzip im Nachhinein neu aufgebaut wurde und jetzt mittlerweile so ein bisschen Charme der 50er, 60er hat. Aber so rund um den historischen Markt rum oder das Nauwieser Viertel oder entlang der Saar ist natürlich alles wunderschön.
Toll.
Bevor wir zu deinem Buchtipp kommen, wollte ich dich noch was anderes fragen, und zwar zum Job als Buchhändler. Ich habe nämlich letztens den Podcast gehört, Alles gesagt von der Zeit, der unendliche Podcast der Zeit. Der dauert ja immer so mindestens 5 Stunden. Und diesmal war Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu Gast von der FDP. Und die war früher, in einem früheren Leben, was ich nicht wusste, Verlagsrepräsentantin beim Tesloff Verlag. Und zwar ist der Tesloff Verlag dieser Verlag mit den Was-ist-was-Büchern, die wir alle aus der Kindheit, aus der eigenen Kindheit eigentlich noch kennen. Und ich fand einfach interessant, wie sie so von diesem Beruf erzählt hat oder von dem Job Verlagsrepräsentantin. Welche Rolle spielen denn diese Buchvertreter, nenne ich es jetzt mal, aus Sicht eines Buchhändlers, würde mich interessieren.
Also ich sage immer, Vertreter sind unser doppeltes Netz, also der Boden, auf den wir fallen können. Es gibt jeden Monat natürlich eine unendliche Anzahl gefühlt an Neuerscheinungen und die müssen wir Buchhändler natürlich sichten und irgendwie eine Auswahl treffen. Und wir haben ja immer nur begrenzten Platz in der Buchhandlung und deshalb versuchen wir eigentlich, da wir jedes Buch lieben und gerne einkaufen würden, auch so ein bisschen die Bücher schlecht zu sprechen und zu sagen oder zu begründen, warum wir ein Buch jetzt nicht einkaufen wollen. Und der Vertreter muss dann kommen und muss abschätzen, ja, passt denn dieses Buch auch tatsächlich zu euch oder ist die Entscheidung, die ich jetzt als Buchhändler getroffen habe, die richtige? Und da ist ein ziemlich großes Vertrauensverhältnis zwischen Vertreter und Buchhändler da, damit ich nicht falsch einkaufe und damit ich auch neue Sachen entdecke. Also der Vertreter ist quasi der Buchhändler des Buchhändlers. Und das ist total spannend immer.
Marc Jonas, ein Buch, das du definitiv eingekauft hast, das ist der Tipp, den du für uns hast. Was ist es?
Ich wollte euch Vor einem großen Walde von Leo Wadjaschwili vorstellen. Aha. Das ist ein Roman, der hat mich total begeistert. Von der ersten Seite an war ich da richtig drin gefangen. Das Thema ist ziemlich hart, würde man meinen. Es geht nämlich um die Flucht einer Familie aus Georgien nach England. Es muss wohl so gewesen sein, dass nach dem Einsturz der Sowjetunion damals es in Georgien drunter und drüber gegangen ist. Das Land war vorher schon ein bisschen instabil. Das gab ihm dann quasi den Rest. Und danach hat sich so eine Art Gestapo entwickelt. Also es gab ganz viel Korruption und so. Und in diesem Genre spielt es das Ganze. Es geht um eine Familie, die flüchtet nach England. Es ist erstmal nur der Vater und seine zwei Söhne, mit dem Plan, die Mutter baldmöglichst nachzuholen. Also aus verschiedenen Gründen musste sie zurückbleiben. Und jetzt kommen die drei an in London und der Vater fängt an, sich abzuarbeiten, um irgendwie an genug Geld zu kommen, um seine Frau zurückzuholen. Er hat das Geld dann irgendwann tatsächlich zusammenbekommen und gerät dann aber leider an einen Trickbetrüger. Und dieser Trickbetrüger nimmt ihm das ganze Geld ab und verschwindet nirgendwo. Und die Frau muss alleine in Georgien bleiben. Jetzt gehen die Jahre so ein bisschen ins Land und als dann die Kinder groß genug sind, die zwei Söhne, entscheidet sich der Vater, ich will wissen, wo meine Frau in Georgien geblieben ist, was passiert ist und so. Klar ist, sie ist irgendwann dort gestorben, ganz alleine, aber mehr weiß man nicht. Und er macht sich dann auf den Weg nach Georgien zurück. Und das ist super gefährlich, weil er als Verräter quasi gebrandmarkt ist, das Land zu verlassen zu haben. Und als er dann dort ankommt, dauert es auch gar nicht lang, bis er verschwindet. Und man weiß nicht, was passiert ist. Jetzt kommt der große Bruder Sandro, der will den Vater aufsuchen. Und die Hauptperson ist Sabasch, das ist der jüngste von den dreien. Sandro und Sabasch haben in ihrer Jugend immer Rätsel gespielt miteinander. Und der Große sucht jetzt nach dem Vater und will quasi ihn finden und hinterlässt aber dem jüngeren Bruder in weiser Voraussicht eine Spur. Immer in Rätseln aufgeschrieben, die überall alle Punkte, die er abgeht, hinterlassen werden. Und wir erleben jetzt quasi das Buch. Das ist total spannend. Okay. Sehr surreal geschrieben.
Toll. Vor einem großen Walde von Leo Wadjaschwili. Sag noch ganz kurz, was meint der Titel genau? Was ist dieser große Wald? Ist es die Unsicherheit?
Also ich würde vermuten, das ist eine super Frage. Also es gibt da ein, zwei Stellen.
Okay.
Da will ich nicht zu tief reingehen.
Auf keinen Fall verraten. Auf keinen Fall zu viel verraten. Ja.
Okay. Dann würde ich sagen,
lest das selber lesen, dann versteht man den Titel. Das ist die Frage für euch.
Ja. Ja. Denn ich sehe im englischen Original, oder ist es im Original auf Englisch geschrieben oder eher dann auch auf Georgisch?
Genau. Soweit ich weiß, ist es tatsächlich auf Englisch geschrieben. Das scheint auch so ein bisschen autobiografisch zu sein. Der Leo ist irgendwann mit 12, glaube ich, tatsächlich von Georgien nach England migriert. Mhm. Und er hat das Buch dann im Englischen geschrieben.
Genau, denn da heißt es Hard by a Great Forest, wo ich erstmal gar nicht weiß, was es bedeutet. Hard by a Great Forest. Also auch da war der Forest drin. Und da dachte ich, der Wald hat vielleicht eine besondere Bedeutung. Aber wir lesen es selber, Es klingt toll.
Genau.
Super. Klingt toll. Ganz herzlichen Dank.
Ja, Dankeschön für diesen Tipp.
Danke.
Tschüssi,
Marc.
Noch ein Satz.
Haha, der schöne Satz. Hast du einen dabei?
Ich habe einen dabei und zwar, cool. Ich mag Wolf Haas sehr gerne, den österreichischen Autor, der lange Zeit diese Brenner-Krimis geschrieben hat und aber auch andere Bücher schreibt. Und der hat jetzt gerade ein Buch auf dem Markt, das heißt Eigentum. Und das ist also Eigentum von Wolf Haas. Ja. Und es ist ein ganz dünnes Büchlein. Und da geht es eben eigentlich auch darum, also seine Mutter stirbt. Und es ist auch so ein Auseinandersetzen mit der Frau, mit der Geschichte und so weiter. Und dann hat er diesen Satz drin: Jung ist man, solange man seine Verwandtschaft alle paar Jahre bei einer Hochzeit trifft. Alt ist man, wenn man sich nur noch bei Begräbnissen sieht. Dazwischen ist die Phase, wo alle mit allen zerstritten oder zumindest in Daseinskämpfen aufgerieben sind, weshalb man sich gar nicht begegnet.
Wunderschön.
Das finde ich so einen typischen, schönen Wolf-Haas-Satz. Ich finde den Mann sehr, sehr sympathisch. Und wie er schreibt, der schreibt ja sehr so, dass du das, dass du die Stimme des Schreibens im Kopf hörst. Ja, also das ist so sein ganz eigener Stil. Und ich glaube, das polarisiert sehr. Manche mögen das gar nicht. Aber ich mag seine Bücher wahnsinnig gerne. Ich finde das richtig schön. Sind auch die einzigen Krimis, die ich wirklich gerne gelesen habe.
Wolf Haas, auch Wolf Haas, Kandidat als Gast. Den könnten wir auch mal dazu schalten.
Ich glaube, der mag das nicht so gerne.
Ach, der mag das nicht gerne. Ich habe noch nie was von dem gelesen. Es gibt doch ein Buch, das steht bei mir hinten im Regal mit dem Wetter. Das Wetter von, wie heißt das Wetter von morgen oder irgendwie so ähnlich?
Nee, vor 30 Jahren.
Das Wetter vor 30 Jahren. Ja, Wolf Haas. Steht noch da, habe ich noch nicht gelesen. Nehme ich mir als nächstes.
Ja, doch, also guck mal, also wie gesagt, du musst beim Lesen musst du die Stimme hören. Und wenn du das, wenn das so ist, wenn du die Stimme hörst, dann bist du ein Wolf Haas-Fan. Okay. Ich habe ihn letztens bei Stermann und Grissemann gesehen in der Talkshow.
Ja, bei Willkommen Österreich.
Und da hat man, also er hat es gut gemacht, aber man hat schon gemerkt, dass es nicht das ist, was er am liebsten tut, irgendwie über sich reden vor allem. Vielleicht redet er gerne über andere Bücher, das kann schon sein, das könnte man schon mal ausprobieren. Aber
dann hat er sich also prostituiert und ist einfach nur wegen einer Neuerscheinung in diese Talkshow gegangen, bei der man sich ja überhaupt nicht für den Gast interessiert, sondern es sind zwei unvorbereitete, werden auch sehr lustige Menschen und Moderatoren, aber sie sind unvorbereitet, sie haben keine Ahnung von dem, über das, was sie jetzt sprechen sollen. Also mancher Gast mag sich da wirklich nicht so wohlfühlen, kann ich nachvollziehen, aber er geht da, selbst zu denen geht er, weil das natürlich bedeutet, ich verkaufe ganz, ganz viele Bücher.
Vor allem in Österreich haben wir ja wirklich eine Riesenquote.
Ja, also total. Ja,
Böhmermann und Schulz waren da auch letztens und haben über den ESC gesprochen, weil sie ja jetzt den ESC zum zweiten Mal moderieren für Österreich im Mai.
Fürs Radio, ne? Oder fürs Radio, glaube ich.
Fürs Radio, für FM4.
Also, genau.
Das ist lustig. Fand ich auch sehr lustig. Und ich sehe die beiden bald live. Die kommen mal wieder nach München, da schaue ich sie mir an.
Wer denn? Grissemann?
Ja.
Und Stermann?
Und Grissemann, ja.
Oder gehe ich auch hin?
Ja, komm mit. Klar, schau mal, ob es noch Karten gibt.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Weiß ich nicht.
Schade, hätte ich das mal eher gewusst. Da wäre ich auch gerne
gewesen. Guck mal, ob es noch Karten gibt, dann nehmen wir dich mit. Ja. Also das
angeblich
ist bestimmt ein sehr
mögen die
Abend.
Sich ja gar nicht beide.
Kann ich mir gut vorstellen. Kann aber auch sein, dass es nur so ein...
Oder es ist wieder einer von diesen, die mögen sich überhaupt nicht. Naja. So, ich habe auch einen schönen Satz dabei. Mhm. Oh Gott, und ich kann dir nicht sagen, wie schwer es mir fiel, einen Satz aus diesem Buch auszusuchen. Ich habe mich jetzt für Folgenden entschieden. Die Tätowierung an ihrem linken Unterarm sah ein bisschen aus, als hätte jemand einen fast leeren Kugelschreiber mit hektischem Gekritzel reaktivieren wollen. Also man kann sich das Tattoo fast nicht vorstellen. Oder wer lässt sich so ein Tattoo machen, das so beschrieben wird? Es ist aus einem Buch von Simone Lappert. Das Buch heißt Wurfschatten, ist eine Schweizer Autorin, das war ihr Debütroman. Und ich kann dazu nur sagen, dieses Buch, Wurfschatten, ist ein Buch voller schöner Sätze und Gedanken und klugen Alltagsbeobachtungen und Philosophien. Und es geht um Ada, die Schauspielerin, 25 Jahre, die voller Ängste ist und glaubt, sie hat nicht mehr lange zu leben. Das sind also Ängste, die gehen von A, Atomtod, bis Z wie Zyste. Ja, sie geht immer seltener aus dem Haus und weil sie keine Miete mehr zahlen kann, setzt ihr Vermieter ihr seinen Enkel in die Wohnung. Ja, darum geht's. Und einmal philosophiert sie zum Beispiel über Bäume, aus denen Särge gemacht werden. Und sie fragt sich, wie viele mittellose Schauspielerinnen werden verbuddelt, die sich das Modell Kirschblüte nicht leisten konnten. Wie viele Särge, dachte sie, wachsen in einem Baum? Alleine diese Gedanken.
Super.
Oder sie sagt zum Beispiel, Friedhof sind Orte für Menschen, die Pech gehabt haben. Ja. Oder unsere Köpfe sind gefährliche Gärten. Und ich schwöre dir, dieses Buch ist voll solcher Sätze. Das ist ein so wunderbarer Debütroman. Der ist ungefähr, was weiß ich, vielleicht 4-5 Jahre alt.
Ja, von 2020.
2020,
hier,
okay.
Diogenes Verlag. Ja.
Unglaublich. Und ganz schön ist auch dieser Gedanke, pass auf, kennst du das, wenn man sich in der Gegenwart von jemandem sogar mit den Gedanken irgendwie mehr Mühe gibt? Ist das nicht toll?
Das stimmt aber echt.
Ja, und das formuliert sie, du denkst, oh Gott, was für ein genialer Gedanke, was für eine tolle Beobachtung. Simone Lappert und Wurfschatten. Ja. Ja,
hast du den ganz, Sprung ganz von ihr gelesen? Das lag auch irgendwie.
Habe ich auch gelesen. Ganz
toll. War das auch so gut?
Auch wunderschön. Das war, glaube ich, dann ihr zweiter Roman.
Ja, genau.
Der Sprung habe ich auch gelesen. Ganz toll. Sie hat witzigerweise ein Buch mit Gedichten, habe ich jetzt gerade erst letzte Woche von einer Freundin erfahren. Habe ich noch nicht gelesen, habe ich mir auch noch nicht besorgt, werde ich aber tun.
Simone Lappert ist literarisch und performativ an diversen Kunstprojekten beteiligt, steht hier.
Stimmt, die macht auch so Kunstperformances auch.
Die macht
auch
ganz viele verschiedene
Sachen. Ist ja
85
nicht so,
geboren.
Das ist ja nicht so mein Ding, aber Kunstperformances. Aber der große Sprung, oder war der große Sprung? Nee, der Debütroman war...
War schon Wurfschatten. Und dann der Sprung war ein Jahr später, 21.
Ja, also der ist der große Sprung auch ein ganz tolles Buch. Gibst du mir nochmal deinen ersten Satz, den du vorhin hattest?
Dem Reiseführer zufolge hatten sie bereits das legendenumwobene Herz von England erreicht, aber Rhonda Blaylock sah durch das Zugfenster nicht mehr als einen wässrigen grünen Schleier, während der Zug durch die Landschaft rumpelte.
Okay, erzähl mir mehr von
Rhonda.
Ja,
ich erzähl dir mehr. Und dein zwar Tipp. Gar nicht so, wie du wahrscheinlich dachtest. Du hast jetzt wahrscheinlich so Richtung Cornwall, Rosamunde Pilcher oder irgendwie sowas Kitschiges, so Frauenliteratur gedacht.
Ja, weil du auch Guilty Pleasure gesagt hast.
Genau, ist es aber gar nicht, sondern es geht um ein Buch, das heißt in Deutsch, auf Deutsch, Landgeschichten.
Aha.
Und ist von Armistead Maupin, dem amerikanischen Autor. Genau.
You can't be serious.
Und die
ich liebe Armistead Maupin. Und ich habe das neulich, weißt du was, ich habe das neulich in Hamburg auf dem Bahnhof, habe ich das gesehen, dass es das jetzt gibt.
Ja.
Habe kurz reingelesen und mein nächster Gedanke war, das Buch muss ich mir noch besorgen.
Ja, unbedingt, musst du.
Du hast Landgeschichten gelesen.
Ich habe Landgeschichten gelesen, im englischen Original heißt es Mona of the Manor. Und dieser deutsche Titel Landgeschichten bezieht sich selbstverständlich auf die Stadtgeschichten im Original Tales of the City. Das ist eine Reihe, die Armistead Maupin seit den 70er Jahren schreibt. Und erst war es eine Zeitungskolumne, dann wurden es Romane und es ging halt immer schon um das queere Leben in San Francisco. Und zwar finden sich da verschiedene Menschen als, so fängt es eigentlich an, als Mieter in einem Haus zusammen. Und in diesem Haus lebt, oder das gehört, glaube ich, Anna Madrigal. Und die Adresse ist dadurch legendär geworden, 28 Barbary Lane. Ja, und da spielt das Ganze.
Ja, und das ist so ein bisschen wie Lindenstraße in San Francisco. So ist das. Das ist, die Stadtgeschichten sind der Hammer.
Die sind echt der Hammer, genau. Und deswegen gilt die Pleasure, weil ich habe die, glaube ich, als Teenagerin zum ersten Mal damals gelesen, also so mit 16, 17 oder so.
Aber das ist kein Guilty Pleasure. Das ist zu gut für ein Guilty Pleasure. Ein Guilty Pleasure muss irgendwas Schrottiges auch an sich haben. Irgendwas,
nee, schrottig für das, ist es nicht.
Aber Stadtgeschichten sind brillant. Ich habe das damals meiner Freundin Judith und die liest auch gerne so hohe Literatur und die ist Shakespeare-Fan. Und ich habe ihr das damals geschenkt oder geliehen und die war komplett süchtig, obwohl die wirklich sehr intellektuell ist, aber die ist da abgegangen wie nichts. Also die Stadtgeschichten sind eine Sensation. Oh, wie cool.
Ja, genau. Also während sich die Bücher, du hast es angedeutet, schon so leicht lesen, wie eigentlich eine Seifenoper, ja? Also das ist irgendwie, man liest es schnell weg, geht es immer wieder auch um ernste Themen. Also das darf man auch gar nicht so leicht sehen. Es ist nicht nur Heidi-Deidi, sondern es geht um Diskriminierung, es geht um eine Transfrau und ihren Weg zu sich selbst. Es geht um AIDS natürlich und die verheerenden Folgen für die schwule Community. Und das alles dann so in so einem Hippie-Setting, voller Freiheit und Liebe und natürlich immer begleitet von einem Joint. Also da geht sehr viel auch ums Kiffen.
Ja, klar.
Und die Hauptfiguren wachsen einem sofort ans Herz, gleich vom Band 1 an. Da ist Anna Madrigal eben als so Oberhaupt dieser ganzen Gruppe. Dann ihre Tochter Mona Ramsey und der Freund Michael Tolliver, der genannt wird Maus. Ich sehe, du hast schon so ein Wiedererkennen, gell? Man freut sich dann schon wieder. Und jetzt aber das aktuelle Buch, also nach vielen Jahren Pause, treffen wir die nun alle wieder. Ich weiß gar nicht, wie lange die Pause war, bestimmt 10 Jahre. Und es sind mittlerweile die 80er Jahre. Also er hat das neue Buch nicht in die Jetztzeit irgendwie geholt oder so, sondern er macht eigentlich da weiter, wo es aufgehört hat. Oder es ist sogar eigentlich eher so ein bisschen ausgekoppelt, eine Geschichte, eben weil es jetzt um Mona geht. Mona lebt mittlerweile in einem stattlichen, aber auch ziemlich runtergekommenen Anwesen in England und empfängt dort Touristen, um ein bisschen Einnahmen zu generieren. Das ist also The Manor, ja, also dieses Herrenanwesen. Bei ihr lebt ihr Adoptivsohn Wilfred und dann schneit noch ein Gast herein, und zwar eine sehr christliche Amerikanerin, die dort dann Schutz und Erholung sucht. Und Maupin, habe ich dann nachgelesen, ist mittlerweile fast 80, also der wird jetzt bald 80. Aber er bleibt seinem Stil komplett treu, finde ich. Also du kannst es sofort wieder weglesen. Er macht seine Figuren wieder lebendig und liebenswert und nimmt auch nach wie vor bei Sexthemen überhaupt kein Blatt vor den Mund. Und ist vor allem ein Verfechter, und das fand ich so einen schönen Gedanken, der Logical Family. Also das kannst du im Deutschen ja genauso übertragen, also der logischen Familie statt der biologischen Familie.
Aha, okay, ich verstehe.
Das heißt, er sagt, Menschen finden sich aus freien Stücken zu einer Familie zusammen, ohne eben genetisch verbunden sein zu müssen. Sondern diese Mona und Anna Madrigal und so, die bilden sich so ihre Familie aus
Total.
Gleichgesinnten, aus auch teilweise schutzsuchenden, einsamen Menschen, die dann da wieder eine Familie finden, weil sie von ihrer eigenen Ursprungsfamilie zum Beispiel halt verstoßen wurden wegen ihrer Homosexualität oder ähnliches. Also da dürfen sie so sein, wie sie sind. Und man möchte eigentlich sofort Teil dieser Familie sein. Ich finde, das war bei den ersten Büchern schon so. Da wollte man sofort in die Barbary Lane als Untermieterin einziehen. Und das ist jetzt auch beim 10., das ist jetzt mittlerweile das 10. Buch, das ist da immer noch genauso.
Wobei es jetzt halt immer so große, in sich abgeschlossene Romane sind. Das andere waren ja immer ganz am Anfang, die waren ja alle immer nur, jedes Kapitel war 3 Seiten lang nur.
Ja.
Das hatte diesen Lindenstraßenfaktor, immer ein Cliffhanger, Cliffhanger.
Stimmt.
Man hat wirklich das durchgesuchtet und die späteren, wo er immer mal wieder so den Michael Tolliver aufnimmt und so, das sind dann so in sich geschlossene Romane.
Ja.
Die waren, fand ich, bisher auch dann nicht mehr so spektakulär wie die Stadtgeschichten an sich, aber man ist so vertraut mit denen.
Genau.
Man lächzt nach jeder neuen Geschichte, wo auch nur irgendwie einer von diesen Namen auftaucht. Ich glaube, Mary Ann war immer mein Liebling damals. Und
offenbar haben ganz viele Leser und Leserinnen eben zu ihm immer gesagt, er hätte die Mona so vernachlässigt und man will wissen, wie es mit der Mona weiterging. Und deswegen hat er jetzt sich da also dieser ganzen Geschichte gewidmet, also auch sehr schön. Und ich finde vor allem schön, das habe ich mir dann so gedacht, als ich das gelesen habe, und das spielt, wie gesagt, in den 80er Jahren und es sind ja jetzt mittlerweile 40 Jahre vergangen, dass sich dann doch so viel geändert hat seit diesen ersten Stadtgeschichten. Das merkt man dann beim Lesen, dass wir also heute schon mehr Verständnis oder sagen wir zumindest Aufmerksamkeit für queere Menschen in unserer Gesellschaft haben und dass vor allem dieses verflixte AIDS überlebbar geworden ist. Also dass damals ja wirklich noch eine Todesbedrohung war und wirklich die Leute Angst hatten davor und in ihrem Freundeskreis alle möglichen Menschen daran gestorben sind und so. Also wirklich eine ernstzunehmende Bedrohung war. Und heute ist es zwar natürlich auch kein Spaß, aber es ist sehr viel besser handelbar geworden durch Medikamente und so weiter. Also insofern, es hat sich schon was getan, merkt man dann. Es ist nicht mehr so, wie soll ich sagen, ich fand die ersten Geschichten damals, gut, ich meine, da war ich Teenagerin, da wusste ich überhaupt nichts über Homosexualität, hatte auch keine Freunde irgendwie, die homosexuell waren. Also das war für mich alles unglaublich neu. Da bin ich natürlich mittlerweile anders, aber trotzdem, es schockiert nicht mehr so. Es war damals irgendwie eine neue Welt, eine andere Welt, in die man da reingucken konnte. Und heute, finde ich, ist es normaler, ich mache ganz große Gänsefüßchen geworden oder alltäglicher einfach geworden.
Ist ja auch lange her jetzt schon mittlerweile. Ist ja auch wirklich schon eine ganze Weile vergangen. Hat sich
und
so einiges getan.
Ich habe mir dann gedacht, diese neuen Stadtgeschichten, ich nenne es jetzt einfach mal so, zu lesen, ist eigentlich wie sich in so ein uraltes Sofa sinken zu lassen. Weißt, wenn du dich schon so reinsetzt und dann bist du schon so leicht schief, weil es so eingesessen ist, irgendwie so in die Mitte sackt. Und es bietet zwar wenig Überraschungen, aber du hast sofort dieses Gefühl der Geborgenheit und willst eigentlich sofort wieder einfach wissen, wie es diesen Menschen geht, die du da damals so gut kanntest oder zu kennen glaubtest. Also insofern, die Landgeschichten von Armistead Maupin, San Francisco fehlt ein bisschen, muss man sagen.
Es ist natürlich
auch eine Hauptfigur eigentlich immer gewesen und diesmal spielt es in England. Aber trotzdem, also unbedingte Leseempfehlung von mir, weil die Stadtgeschichten sind einfach legendär und man muss sie einfach lesen und lieben.
Wie lautet der Originaltitel nochmal von diesem Buch?
Mona of the Manor.
Mona of the Manor. Natürlich klingt auch gut, Mona of the Manor. Ach, wie toll.
Genau.
Sehr cool.
Und noch ein Gedicht.
Ich habe eins dabei, heute wieder. Ich habe eines dabei. Ich habe jetzt allerdings mal einen Klassiker wieder ausgesucht. Hatte ich neulich schon eines von Erich Kästner. Da musste ich dann nochmal nachziehen mit Kurt Tucholsky, auch einer der Autoren, von dem man immer so kleine Dinge mitbekommt. Und man hat sofort das Gefühl, ich muss eigentlich viel mehr noch lesen.
Mhm.
Was sollen wir immer noch ständig Tucholsky mit Sätzen zitieren? Weißt du, oder uns so an kleinen Sachen erfreuen? Man müsste eigentlich noch mal viel mehr von Tucholsky lesen, weil der ja wirklich einfach genial war. Und das ist mal ein lustiges Gedicht. Ne? Also, und das heißt, nichts anzuziehen. weil es ständig aktuell ist, weißt du, nichts anzuziehen. So, ich stehe schon eine halbe Stunde lang vor diesem gefüllten Kleiderschrank. Was ziehe ich heute Nachmittag an? Jedes Kleid erinnert mich, also jedes erinnert mich an einen Mann. In diesem Sportkostüm ritt ich den Pony, in diesem braunen küsste mich Johnny. Das da habe ich an dem Abend getragen, da kriegte Erich den Doktor am Kragen, wegen frech. Hier goss mir seinerzeit der Assessor die Soße übers Kleid und bewies mir hinterher klar und kalt, nach BGB sei das höhere Gewalt. In dem, also das will ich vergessen, da habe ich mit dem Joe im Auto gesessen und so. Und in dem hat mir Fritz einen Antrag gemacht und ich habe ihn leider ausgelacht. Dieses hier will ich überhaupt nicht mehr sehen. In dem musste ich zu dieser dummen Premiere gehen. Und das hier, was, hängt das immer noch im Schranke? Sekt macht keine Flecke? Na, ich danke. Und den Mantel, ich will das nicht mehr wissen, haben sie mir beim Sechstagerennen zerrissen. Ich stehe schon eine halbe Stunde lang vor diesem gefüllten Kleiderschrank, das nackteste Mädchen in ganz Berlin. Wie man sieht, ich habe nichts anzuziehen. Ich glaube, wer vor diesem Problem steht, irgendwann wieder, muss vielleicht einfach an dieses Gedicht denken und einfach mal kurz lachen und irgendwas greifen.
Ich hätte mich am Anfang gefreut, weil ich mir dachte, was, Männer haben dieses Problem auch? Oh nein, aber dann das ist das, ja wieder nicht.
Gell? Das ist das nackteste Mädchen in Berlin. Kurt Tucholsky, dieses Gedicht gibt es zum Beispiel in dem Buch Das Stimmengewirr. Okay. Was so eine Zusammenstellung ist, seiner Kurzgeschichten oder einiger Kurzgeschichten und auch Satiren. Enthalten sind unter anderem, lese ich hier gerade, ein Ehepaar erzählt einen Witz oder zur soziologischen Psychologie der Löcher. Das sind zwei Kapitel aus diesem Buch, Das Stimmengewirr. Ansonsten Gedichte von Kurt Tucholsky lohnen sich natürlich immer.
Wunderbar, vielen Dank für diesen Klassiker. Wir hatten nämlich letztes Mal das Gedicht vergessen. Ja, wir haben so viel schon gequatscht gehabt, dass wir dann
das Gedicht vergessen haben. Aber trotzdem.
Aber genau, diesmal wieder ein Gedicht, wunderbar. Und diesmal auch wieder Buchtipps aus der Community als Sprachnachricht. Ich habe mich sehr gefreut. Also wenn ihr Lust habt, schickt uns gerne kleine Sprachnachrichten an liesunddas@gmail.com. Das freut uns immer sehr, weil es natürlich auch schön ist, eure Stimmen zu hören. Und zwar haben wir den Thomas dabei. Ich spiele den mal kurz ab.
Guten Tag, mein Name ist Thomas Kurzke und ich empfehle heute das Buch von Benjamin Koppel, das ist der Autor, Annas Lied. Eine Geschichte über ein ganzes Jahrhundert einer Frau, die im jüdischen Glauben aufgewachsen ist und eine sehr dichte Familiengeschichte. Ein Buch, was einen wirklich nicht wieder loslässt. Also es ist 500 Seiten stark, also über 500 Seiten. Man braucht da schon ein bisschen länger zu, um das zu lesen, aber es fesselt einen von der ersten bis zur letzten Seite. Ohne zu viel verraten, es geht um die Frage des Glücks im Leben. Die Fragen, die schon oft von Autoren aufgenommen worden sind, sind hier wirklich unheimlich schön beschrieben. Die Kernfrage, kann man jemanden lieben, ohne dass man mit demjenigen oder derjenigen zusammenkommt? Und die Frage am Ende, was ist Glück eigentlich in unserem Leben? Anna findet erst ganz am Ende statt. Ich will auch da nicht zu viel verraten, aber ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen. Annas Lied von Benjamin Koppel, der die Geschichte seiner Familie, die im jüdischen Glauben aufgewachsen ist, hier wunderschön erzählt. Vielen Dank und tschüssi.
Ah, wie toll.
Schön, gell?
Annas Lied, auch schon wieder ein toller Titel.
Genau.
Ganz, ganz toll. Ich lese als nächstes übrigens auch einen Booker-Preisträger.
Okay.
Prophet Song von Paul Lynch.
Das ist bei mir auch schon auf dem E-Book-Reader, ja genau.
Gibt es nur auf Englisch.
Ja.
Im Augenblick kommt erst später mir auf Deutsch, aber ich habe es geschenkt bekommen und werde das als nächstes mal lesen, weil du ja so Booker Prize vertraut bist. Und deswegen. Aber Annas Lied, toller Titel
auch
und macht mich an.
Klingt wie was dir gefallen könnte, ja, habe ich mir auch gedacht. Dann hat uns Sabine noch geschrieben und sie empfiehlt uns von Negati Özyri Vatermal. Und sie schreibt, dieses Buch muss man gelesen haben, so ein intensives und wuchtiges Buch, das uns nachdenken lässt, zu Diskussionen anregt und uns regelrecht mitreißt in das Leben einer Migrantenfamilie. Es geht um Ada, einen jungen Mann und Sohn türkischer Einwanderer, der mit Organversagen auf der Intensivstation liegt und nicht weiß, ob er überleben wird. Er schreibt einen Brief an seinen Vater, einen Vater, den er nie gekannt hat, der die Familie still und leise verlassen hat. Er erzählt, wie es sich anfühlt, verlassen zu werden, von dem Leben im Ruhrgebiet, der Armut, der alleinerziehenden Mutter, der Schwester, seinem Alltag, seinen Freunden. Die Geschichte wirkt authentisch, nicht aufgesetzt. Die Sprache ist so klar, wuchtig und überzeugend. Es lässt einen mitfühlen, jeden Satz saugt man auf. Und Sabine hat uns auch noch ein paar Ausschnitte mitgeliefert. Der erste Satz lautet: Wenn du das hier liest, Papa, und hier stocke ich schon, soll ich dich wirklich so nennen? Ich weiß, dass Eileen sich so nennt, wenn sie von dich wahrscheinlich. Ich weiß, dass Eileen dich so nennt, wenn sie von dir erzählt. Wirklich nur ganz selten. Bilde dir jetzt nichts ein. Und ein paar Seiten später: Ich möchte dir für immer die Möglichkeit nehmen, nicht zu wissen, wer ich war. Du sollst erfahren, wie es deiner Familie in Deutschland ging, wie der letzte Sommer meiner Jugend war, bevor fast alle meine Freunde verschwunden sind. Du sollst wissen, wie es war, als deine alten Freunde mir auf die Schulter klopften und sagten, ich würde irgendwann werden wie du, Held einer gescheiterten Revolution. Ich werde diese Geschichten aufschreiben. Liebe Grüße von Sabine. Vielen Dank für diesen Tipp.
Danke, Sabine.
Finde ich auch sehr spannend. Ja. Klingt sehr, sehr interessant. Mal was ganz anderes, finde ich. Eine ganz andere Sichtweise.
Und ich habe noch eine lobende Erwähnung. Eine lobende Erwähnung für ein Buch oder eine Reihe, die mich wirklich begeistert hat. Mhm. Ich bin im Moment fast auch so ein bisschen süchtig, weil es mich so flasht. Es ist eine Graphic Novel Reihe und sie heißt Black Sad. Hast du das schon mal irgendwo gesehen, gehört?
Nein.
Black Sad, das ist so ein gezeichneter klassischer Film noir. Es geht um den Privatdetektiv John Blacksad, der streift durch die Straßen von New York City, ist es wohl, in den 50er Jahren, löst Kriminalfälle. Du hast verführerische Frauen, schmierige Reporter, finstere Gangster. So ein bisschen so eine Hommage an die berühmten Privatdetektive der Literaturgeschichte, weißt du, die aus dieser Zeit stammen. So, und jetzt kommt aber das Besondere. Alle Figuren besitzen zwar menschenähnliche Körper, aber vor allem auch das Gesicht hat klare Eigenschaften von Tieren. Und Black Sad zum Beispiel ist, ja, da streitet man sich, glaube ich, noch ein bisschen. Es steht oft, es ist ein schwarzer Kater, aber für mich ist es ein schwarzer Panther. Er hat also dieses Gesicht eines Panthers. Dann gibt es einen Polizeichef, den Smirnoff, der hat den Kopf eines deutschen Schäferhundes, ist auch ein Freund von Black Sad und manchmal lässt er ihn auch walten, auch wenn der Privatdetektiv eigentlich nicht darf. Aber wenn der Polizei die Hände gebunden sind, dann lässt er den Black Sad machen, um Gerechtigkeit herzustellen auf bestimmte Art und Weise. Du hast einen Reporter Wiesel dabei, Weekly. Das ist ein Reporter Wiesel. In dem ganz neuen Bann gibt es dann so eine Lama-Frau oder eine Alpaka-Frau, die leitet einen Schauspielworkshop. Ein Seeadler plant Schnellstraßen quer durch die Stadt. Viele hübsche Frauen sind natürlich so katzenähnlich gemacht, haben aber menschliche Brüste, Brustwarzen. Es gibt so Nacktszenen wie bei den 50er-Jahre-Pin-Ups. Und jetzt kommt's, und das Ganze in einem Aquarellstil. Mhm. Mit vielen Details. Es ist wirklich große Kunst. Manchmal ist es ein bisschen gemalt, so jedes einzelne Panel wie so ein alter Großmeister. Und für mich ist jedes einzelne Bild ist ein Kunstwerk. Ich kann mich daran nicht satt sehen. Und ich stelle mal ein paar Bilder auf liesundas.com. Da findet ihr dann bei den Shownotes. Ist es bei den Shownotes oder wo findet man die Bilder?
Ja, also bei liesundas.com haben wir ja für jede Folge einfach schon mal so einen kleinen Artikel. Und wir müssen mal gucken, ob wir das auch irgendwie in die Description reinkriegen, damit man das vielleicht dann auch so sehen kann. Aber das ist schwierig, haben wir gelernt, weil bei Spotify zum Beispiel sieht man die Kapitel dann nicht so. Wir haben sie jetzt anklickbar gemacht, aber die Bilder sieht man da leider nicht. Die sieht man aber in anderen Podcatchern auf jeden Fall.
Ja, bei Spotify. So, ich teile mal so ein Fenster.
Oh, cool. Also, wie düster.
Ja, das ist teilweise, es ist sehr düster. Da sind fünf Bilder drin. Diese fünf Bilder, die ihr auch auf Lies und das seht. Diesen Aquarellstil mit den Tieren. Und das Unglaubliche ist, wie viel Mimik jemand da reinzeichnen kann in so ein Tiergesicht. Das ist komplett irre. Und übrigens sind auch nicht Menschen als Tiere hier dargestellt, sondern umgekehrt. Und das macht einen Unterschied. Tiere sind als Menschen dargestellt, weil eben diese Menschen auch die natürlichen Eigenschaften dieser Tiere kennzeichnet. Und Polizisten sind zum Beispiel meistens Hunde und Füchse. Gangster kommen häufig so aus der Klasse der Reptilien zum Beispiel. Und das Ganze ist, auch dazu muss man sagen, noch sehr schön erzählt. Auch sehr poetisch. Am Anfang schreibt zum Beispiel Blacksad über sich und sein Büro, in das er gerade zurückkehrt. Manchmal, wenn ich in mein Büro trete, kommt es mir vor, als wanderte ich durch die Ruinen einer untergegangenen Zivilisation. Nicht wegen der Unordnung, die dort herrscht, sondern weil es sehr den Überresten jenes zivilisierten Wesens ähnelt, das ich einmal war. Es gibt mittlerweile 7 Bände. Relativ neu ist die Gesamtausgabe der ersten 5 Bände, das ist das Tolle. Mhm. Weißt du, musst du nicht jeden Band einzeln kaufen, sondern du hast die ersten 5 von den insgesamt 7, die es mittlerweile gibt, hast du zusammen. Das gibt es seit ein paar Monaten, glaube ich. Und die ganz neue Geschichte, die ist in 2 Teilen. Und der 2. Teil von dieser Geschichte, Wenn alles fällt, der ist jetzt gerade erschienen. Ganz, ganz, okay. Ganz frisch. Da geht es um einen Baumagnaten, Louis Solomon. Der möchte sich mit einem Jahrhundertbauwerk unsterblich machen. Aber John Blacksad merkt, der hat wahrscheinlich mit irgendwelchen Morden zu tun, ist er entwickelt. Und ganz hinten bei dieser Gesamtausgabe übrigens, der ersten 5 Bände, da gibt es auch noch viele Skizzen. Und da siehst du, dass man nicht einfach drauf losmalt und es gelingt sofort, sondern du siehst, wie sich der Zeichner annähert sozusagen, um überhaupt diese Figuren dann am Ende zu kreieren. Da kriegt man ein Gefühl dafür, wie viel Arbeit es ist, wie schwer das ist und wie viel Genialität auch dahinter steckt. Ich kann mich nicht satt sehen an diesen Geschichten, an jedem einzelnen Bild. Farben spielen ganz groß eine Rolle, Licht und Schatten spielt eine große Rolle. Das ist einfach eine solche Sensation. Bitte schaut euch mal die Bilder an, vielleicht werdet ihr neugierig. Blacksad heißt diese Reihe, die fast schon so eine Art moderner Klassiker ist.
Von Juan Díaz-Canales.
Genau, er ist der Autor und dann der Zeichner, der mich natürlich noch viel mehr beeindruckt, das ist Juanjo Guarnido. Heißt er. Das sind 2 spanische Freunde. Er hat ganz viel für Disney animiert und gezeichnet. Okay. Ich glaube, in Paris war er. Er wohnt mittlerweile in Paris. Es sind 2 Spanier. Und die beiden haben sich irgendwann diesen Traum erfüllt einer solchen Graphic-Novel-Reihe. Haben natürlich viele Preise auch schon damit gewonnen.
Gibt es auch als Videospiel, habe ich gesehen.
Ach so, okay, ja. Okay, ja. Aber ob die damit auch was zu tun haben?
Für die PlayStation. Doch, sieht schon so aus. Also es ist zumindest die gleiche Grafik.
Okay.
Ich den Eindruck.
Also du siehst auf jeden Fall... Du siehst sie ein bisschen, die Bilder, die
ja,
ich dir geschickt habe?
Ja, ich habe sie gesehen, die sind sehr opulent, also sehr, ja, ja. Sehr, sehr düster und sehr opulent. Und ich habe da diese Ballettfrau-Szene, habe ich mir vor allem gerade angeguckt, wo du dann so einen Balletttanzsaal siehst und so.
Die ist ja ein bisschen heller. Also das ist ja schon so blumig, viele Blumen und was weiß ich, da wird es ja so ein bisschen heller. Wenn du das siehst als erstes und du bist so gar nicht Graphic Novel interessiert, also das macht dich ja überhaupt nicht an. Was empfindest du, wenn du diese Bilder siehst? Was denkst du?
Mich überfordert es erstmal. Aber ich glaube, ich müsste es auch so, also ich glaube, so eine Graphic Novel, ich lese ja sehr gerne E-Reader-Books, also E-Books sozusagen auf dem E-Reader, also digital. Aber so eine Graphic Novel, finde ich, musst du analog lesen, die musst du in der Hand haben. Also ich finde es jetzt schwierig, die so zu sehen, sondern ich würde das gerne durchblättern. Oh, wow. Okay.
Ja, mal, ich zeige dir gerade ein Bild von der Kamera. Das ist einfach Manhattan mit rotem Himmel im Hintergrund und vorne ist eine Brücke, um die es dann auch geht und so weiter. Cool. Es ist einfach, ich sage dir, was vielen noch nicht aufgefallen ist, Graphic Novels machen glücklich. Und zwar, weil Romane machen sicherlich auch glücklich, aber hier ist es etwas anderes. Hier wirkt es schneller. Das ist wie eine Pille, die schneller wirkt, weil du etwas Visuelles hast. Und wenn so ein Illustrator dich begeistert, ich sage dir, das ist etwas, was mich glücklich macht. Ich spüre Glück, wenn ich so toll gemalte Panels sehe.
Ach, wie schön.
Also großartig. So, genug davon. Blacksad ist eine absolute
Empfehlung. Du hättest eigentlich in die Werbung gehen sollen und nicht zum Radio. Du kannst so gut Leute irgendwie begeistern für Dinge. Ich will mir jetzt sofort eine Graphic Novel kaufen. Ganz schlimm.
Oh Mann. Den Link übrigens, um auch noch mal ein bisschen näher dazu erfahren, findet ihr auch auf der Seite liesundas.com. Da gibt es auch noch mal ein paar Hintergründe, ein bisschen mehr über die Geschichte an sich. Auch noch weitere Beispielbilder. Toll. So, genau. Hör mal, das war's dann für heute, oder was?
Das war's für heute, genau. Schickt uns gerne, wie gesagt, eure Sprachnachrichten, wenn ihr Bücher zu empfehlen habt, die mehr Leute noch lesen sollten, an liesunddas@gmail.com. Kommt zu Steady in unsere kleine, aber feine Buch-Community. Da gibt's dann immer noch ein bisschen mehr Gequatsche von uns. Zum Beispiel erzähle ich gleich in der Nachlese, welchen berühmten Schauspieler, nein, ich sag seinen Namen nicht, aber ich erzähle ein bisschen was dazu.
Wir fast bekommen hätten.
Ja, dir verrate ich es, aber den Leuten verrate ich es natürlich nicht, wen wir fast bekommen hätten. Genau, und da werden wir dann auch noch zum Beispiel erzählen, was wir gerade lesen, was wir schon weggelegt haben und was demnächst für tolle neue Bücher rauskommen auf den Markt. Und insofern kommt rüber, es freut uns immer sehr und ihr unterstützt uns natürlich dadurch, weil Lies und Das ein Podcast ist, der relativ viel Arbeit verursacht. Das machen wir sehr, sehr gerne, aber es kostet natürlich einfach auch Zeit. Also insofern freuen wir uns über jede Unterstützung.
dann sagen wir schon mal Servus, bis bald.
Servus.
Servus. Genau. Und danke fürs Zuhören wieder.
Bis zum nächsten Mal.